ganz wesentliches Element der Meditation ist die Absichtslosigkeit. Zazen, Sitzen im Schweigen der Versenkung, heißt ja auch Shikantaza, Sitzen in Absichtslosigkeit. Oder der berühmte Begriff im Daoismus Wu Wei, absichtsloses Handeln. Das ist etwas in unserer Kultur vor allem extrem Fremdes. Wir denken ja, ein Leben ohne Absichten geht gar nicht. In Wirklichkeit sind Absichten sehr häufig einfach Ursache für Leid. Besonders dann, wenn sie nicht in Kongruenz mit dem göttlichen Kosmos sind. Dieses Wu Wei meint ja nicht, ich enthalte mich dem Handeln, meint ja nicht Tatenlosigkeit, sondern meint ein Handeln, was völlig frei von Ich und meinen Überlegungen ist. Frei von diesen Wünschen des kleinen Ego, was das eine will und das andere ablehnt, sondern Handeln, was aus der Basis des Gleichmuts heraus erfolgt. Der Gleichgültigkeit im ursprünglichen Sinn des Wortes. Gleiche Gültigkeit. Absichten entstehen ja sehr häufig aus mangelnder Lebenserfahrung. Wenn ich mir etwas besonders wünsche, heißt es sehr oft, dass ich es noch nicht lange genug erfahren habe. Lebenserfahrung relativiert diese Gier nach bestimmten Dingen sehr schnell. Die Indianer sagen, mache dir kein Urteil über mein Leben, solange du nicht 3 Wochen in meinen Mokassins gegangen bist. Was wir machen, ist, dass wir in Nachbarsgarten schielen und denken, das wäre schön, wenn ich so wie Nachbar leben könnte, weil er ist reich. Wenn Sie Reichtum eine Zeit lang gehabt haben, das unterscheidet ja alte Familien, die sich das schon, die wirtschaftlichen Verhältnisse aufgebaut und geklärt haben von den Neureichen, die diese Gier aus der Armut heraus haben, es knallen lassen zu müssen. Da weiß man, Reichtum ist nicht alles. In der Glücksforschung hat man ja schon sehr, sehr lange festgestellt, dass es völlig irrelevant ist, ob wir sehr viel Geld haben oder, ich sage vorsichtig, ausreichend. Denn abgehärmte Armut macht sicherlich auch nicht glücklich. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen, wenn sie genug hätten, glücklich wären. Sondern es ist immer so, dass die Absicht, noch mehr zu haben, dann dominiert. Bis hin in so kleine, nicht so wesentliche Dinge, dass wir eben hier unten jetzt auch noch ein Glas stehen haben müssen. Obwohl wir 50 Meter entfernt einen Wasserhahn mit extrem gutem Wasser haben. Und so viel daraus zapfen können, wie wir wollen. Aus einer Haltung der Bescheidenheit heraus ist Absichtslosigkeit relativ gut möglich. Anspruchslosigkeit ist was Wunderbares beim Menschen. Wie ich schon sagte, nicht ebenso, es ist toll, ein anspruchsvoller Mensch zu sein. Nicht umsonst zitieren wir in der Früh unser Reuegebet. Alle böswirkenden Taten, die sich jemals beging, sind sämtlich entstanden aus uranfänglicher Gier, aus Zorn und Unwissenheit. Aus vollem Herzen bereue ich jetzt dies alles nur zwischen Gott noch. Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes etc. Absichten zu haben, entsteht oft aus diesem gierigen Geist. Und das ist menschlich auch verständlich. Wenn wir uns so fragen, warum machen wir so einen Kurs, warum setzen wir uns so hin, hier, dann ist die Hoffnung damit verbunden, dass es der Gesundheit zuträglich ist. Dass es vielleicht sogar uns spirituell weiter öffnet, weiterführt. Dass es uns aus dem Stress des Alltags etwas entlasten mag, in diese Stille zu gehen. Und auch hier können wir natürlich die Erfahrung machen, dass zornig werden. Ich sage jetzt, sitze ich schon am fünften Tag hier und das Ergebnis hat sich noch nicht in dem Maße eingestellt, wie ich mir das vorstelle. Vorstellung ist immer etwas, was vor die Realität gestellt wird. Was zwischen mir und dem Sein steht. Das ist das, was Ramana Maharshi meint mit diesem Satz. Deine vornehmste Aufgabe als Mensch ist zu sein. Nicht dieses oder jenes zu sein. Wir wollen immer dieses oder jenes sein. Wir wollen reich sein, wir wollen gesund sein, wir wollen nicht krank sein. Wir haben unsere Polarität, in der wir leben, die zu dieser Dichotomie des Geistes führt. Dieser Spaltung, dieser Verzweiflung in dem ursprünglichen Sinn des Wortes. Plötzlich sind wir in der Zwei. Bewerten die Dinge, vergleichen die Dinge und schon ist Unruhe im Geist. Schon gibt es Dinge, die wir unbedingt brauchen und solche, die wir unbedingt nicht brauchen können. Und natürlich setzen wir uns hier hin, wenn wir Sazen praktizieren, um zu. Dieser hässliche, merkantile Verstand, der nicht bereit ist, Dinge zu machen, ohne dass sie ihm etwas bringen, dieser Geschäftsmann in uns, ist die eigentliche Störung auf dem Weg in wahre Spiritualität. Blaise Pascal hat gesagt, weltliche Dinge muss man lieben, um sie verstehen zu können. Weltliche Dinge muss man verstehen, um sie lieben zu können. Habe ich so gesagt? Weltliche Dinge muss man verstehen, um sie lieben zu können. Göttliche Dinge aber muss man lieben, um sie verstehen zu dürfen. A priori lieben. Sitzen um des Sitzens willen lieben. Nicht, weil es irgendetwas bringt. Gehen um des Gehens willen lieben. Lieben um des Liebens willen lieben. Einfach so. Keine Absicht dahinter. Nicht, bringt es was, dann mache ich es. Wenn es nicht bringt, lasse ich es. Offen sein, sich hingebend einbringen, sich ergeben in das Leben, um dann die Erfahrung machen zu dürfen, dass sich daraufhin Leben für uns ergibt. Je weniger wir dem Leben Druck machen und damit durch unsere Absichten und damit Gegendruck erzeugen, desto mehr ergibt sich Leben für uns. Werden Dinge an uns herangetragen, die wir dann auch in der Absichtslosigkeit und Entspannung, die durch sie eintritt, wahrnehmen können als Angebote des Lebens, als Gegebenheiten und auf sie in spontaner, unvoreingenommener, nicht durch eine Vorstellung filtrierter Art beantworten können. Das Ergebnis regelmäßiger, absichtsloser Meditation ist, dass wir immer offener werden für diese Botschaften des Lebens, die das Schicksal an uns heranträgt, das, was uns geschickt wird, um uns Salus heil zu machen. Im Leben liegt ganz tiefer Sinn. Wir brauchen uns nicht kümmern um diesen Sinn. Das Leben hat viel mit uns vor. Es lebt uns. Unsere Aufgabe ist es, diese Angebote des Lebens wahrzunehmen, weil wir nicht beschäftigt sind mit Absichten oder irgendetwas sehr vordergründiger Art oft. um auf diese Angebote des Lebens situationsadäquat, spontan, offen, intuitiv reagieren zu können. Dann würde unser Leben fast schwerelos ablaufen. Etwas ereignet sich und ich antworte auf dieses Ereignis. Ohne Vorstellung, ohne Kopfzerbrechen, spontan, selbstverständlich. Dazu muss das System absichtslos sein. Gleichmütig, gleichgültig. Quasi kindlich überrascht werden von dem, was da kommt. Um in kindlicher Naivität, göttlicher Spontanität darauf reagieren zu können. Nicht verdorben durch den Baum der Erkenntnis, von dem wir gegessen haben und der das Leben in tausenderlei Antworten, die alle logisch klingen, zergliedert, verständlich zu machen versucht und doch so oft am wirklich Wahren, am Weisen vorbeigeht. Es ist natürlich auch so, dass aus der Absichtslosigkeit heraus ein Handeln entsteht, auch ein Denken entsteht, auch Bilder. Bevor die Idee zu einem Staubsauger nicht da ist, jetzt einen Staubsauger geben. Aber es ist etwas anderes, ob diese Bilder aus dieser geistig leeren, entspannten, absichtslosen Haltung, wie das Aufblühen einer Blüte in uns entstehen, ein innerliches Bedürfnis signalisieren, oder ob sie konstruiert sind aus irgendwelchen Überlegungen des Geistes. Und diese Dinge, die dann so von selbst entstehen, in mir als Ideen, die entwickeln sich und entwickeln sich oft genug auch in Übereinstimmung mit dem göttlichen Kosmos. Dann schwinge ich mit dem mit, was das Große und Ganze von mir will. Und fühle keine Reibung zwischen dem kleinen Ego, was sich gerade irgendwas einbildet, und das Leben hat was ganz anderes mit dem Menschen vor. Wir werden natürlich diese Absichtslosigkeit wahrscheinlich nie ganz erreichen können. So wie wir ja viele Dinge in unserem Gelöbnis sprechen, die unsinnig erscheinen, zerstörender Irrtum ist unerschöpflich, ihn auszurotten, geloben wir. Ja, wenn er unerschöpflich ist, sagt der Kopf, unser Geschäftsmann da oben, dann lass es gleich. Nur wenn es was bringt, mach's. Und es gibt so einen Satz, den viele Meister, spirituelle Meister, ihren Schülern immer wieder weitergegeben haben. Die haben gesagt, wahre Spiritualität fängt dort an, wo du es trotzdem tust. Es schaut so aussichtslos aus. Es schaut so danach aus, dass es gar nichts bringt. Wie unser Sitzen hier manchmal. Tu es einfach. Tu es einfach um der Sache willen. Liebe das, was du tust. Frage nicht nach dem Lohn, der daraus erwächst. Und je mehr wir uns dieser Haltung, dieser Einstellung nähern, desto reicher werden wir in der Konsequenz beschenkt. Und diejenigen, die so ganz scharf sind auf den Erfolg, die kriegen oft sehr viel Gegenwind vom Leben. Ich habe Ihnen die Geschichte schon oft erzählt, 30 Jahre her mindestens, wo ein junger Mann mal abends zu mir in der Einmeterstraße noch bei Detlefsen zur Therapie kommen wollte, unangemeldet, suizidgefährdet. Sagt, muss unbedingt mit ihm reden. Sagt, was ist denn so schlimm, dass Sie mal leben wollen? Sagt er, ja, ist 35 Jahre alt. Und sehnt sich so nach einer Beziehung mit einer Frau. Hat noch nie geklappt. Er rennt wie aufgedreht Mittwoch, Freitag und Samstag in die Disco und hofft heute Abend Platz. Und geht jedes Mal wieder frustriert nach Hause. Er hält es nicht mehr länger aus. Seine Freunde haben ihm schon gesagt, es gibt Menschen, die leben ein ganzes Leben ohne Frau. Mach doch kein so ein Problem draus. Das hilft ihm nicht, sagt er. Das ist wie ein hypnotischer Zwang, wie ein böser Geist in ihm. Mittwochabend muss er hingehen, sitzt am Tresen und sagt, ich muss es schaffen, ich muss jemanden ansprechen heute. Dann sage ich ihm, naja, wissen Sie, es ist leider so, das werden wir jetzt nicht in 2 Stunden Gespräch klären können. Da werden Sie Therapie machen müssen. Aber ich gebe Ihnen, und das ist jetzt, klingt jetzt sehr gefährlich, ich gebe Ihnen eine Garantie für die Therapie, dass Sie sich das Leben nicht nehmen werden, wenn Sie die Therapie machen. Ich kann Ihnen dieses Versprechen, das ist ja oft ein Versprechen zu machen, ich kann Ihnen dieses Versprechen aber nur geben, wenn Sie mir eine Vorleistung erfüllen, damit ich so ein bisschen spüre, wie sind Sie denn drauf. Die ist aber ganz einfach, da müssen Sie keine Sorge haben. Sie nehmen sich einen Zettel, mit 50 schreiben sich 50 Zahlen drauf und die Therapie können wir erst anfangen, wenn Sie die alle durchgestrichen haben. Sie dürfen sich eine Zahl durchstreichen, wenn Sie sich einen Korb geholt haben. Ich will 50 Körbe von Ihnen. Die können es heute Abend schaffen. Wir können es in 4 Wochen oder einem halben Jahr schaffen, ist mir egal, vorher geht keine Therapie. Ich will 50 Neins von Ihnen. Die Idee dabei ist, das Wichtigste für ihn ist eine völlige Disbalance. Absicht hier oben. Furchtbar ist Nein. Jetzt mache ich ihm Neins attraktiv. Ich sage, 50 Neins sind dein Leben. Ich versuche ihn durch einen Trick in die Balance zu bringen. In der Hoffnung, dass diese Neins ihn gleichgültiger werden lassen, absichtsloser werden lassen. Weil er hatte jetzt 2 Absichten. Er kann ihn nicht mehr verlieren. Kriegt er ein Ja, ist er am Ziel seiner Träume. Kriegt er ein Nein, kann er auch nur noch gewinnen. Er kann nur noch gewinnen. Wenn er den ersten Schritt schafft, ich traue mich hin, ich frage sie, den kann ich nicht für ihn ersetzen. Natürlich ist es so, dass jemand, wenn er so viel Absicht hat, ganz schlechte Chancen hat. Der ist ja so verkrampft in seinem Liebeshunger. Die Stimme hat ein Tremolo. Der ist ja schon der Loser in Person, wenn er die Frau um ein Rendezvous bittet. Jemand, der so viel Liebeshunger hat, kriegt, das ist traurig und hart in der Welt, so viel Absicht hat, kriegt Abfuhr. Also wird er natürlich Abfuhren kriegen, deswegen habe ich schon 50 Zahlen genannt. Während der Don Juan hingeht und sagt, ich bin kein Mann langer Werbung, du gefällst mir, lass uns doch diese ganzen Vorspielaktionen weglassen, heute Abend bei mir zu Hause. Die Frau sagt, wer bin ich? Bin ich eine Nutte? Sagt er dann, du gefällst mir gut, und wozu das ganze Vorspiel? Sie sagt eher dem Ja, als dem mit dem Tremolo in der Stimme. Weil sie fühlt, wenn ich den nach 3 Wochen wieder verstoße, weil ich mir denke, doch sehr oberflächlich die Geschichte, dann bringt sich der nicht um. Während bei dem anderen fühlt sie, wenn ich dem ein Nein gebe und sage ihm 3 Wochen, ein Ja gebe und sage ihm 3 Wochen Nein, dann springt er aus dem Zentenschlag. Das fühlt sie instinktiv. Deswegen sagt sie, der Hunger ist mir zu gierig. Die Absicht ist mir zu intensiv, zu gefährlich. Und so kriegt der es am meisten braucht, am wenigsten. Und der es schon hat, immer wieder. So ungerecht ist das Leben oder so gerecht auf den Versuch, uns frei von Gier, frei von Absicht zu machen, durch Schicksal. Wenn er natürlich nach dem 5., 6., 7. Nein, vielleicht am 45. Nein, sagt nur noch 5 Neins, dann mache ich Therapie, alles andere ist mir jetzt schon wurscht. Weil Neins tun weh, aber Ich habe 45 ausgehalten, die letzten 5 halte ich auch noch aus. Und dann mache ich Therapie. Dann wird er plötzlich gleichgültiger. Gleichmütiger. Dann sitzt er plötzlich etwas entspannter am Tresen und fragt natürlich schon fast hoffnungslos: Magst du ein Glas Wein? Ich lade dich dazu ein. Und die Frau wundert sich: Was steckt so wenig Gier drin? Es klingt so selbstverständlich. Es bedroht sie nichts. Es ist irgendwie locker. Und sie sagt ja. Und dann bräuchte vielleicht schon gar keine Therapie mehr. Aber wenn er dann kommt, müsste ich ihm sagen: Jetzt mach's nochmal, wenn du wirklich eine gescheite Ehe führen willst, Mann. Jetzt machst du nochmal einen Zettel mit 50. Nochmal. Und wenn du jemanden sehr geliebt und verloren hast, machst du ein Kreuz. Das reicht für eine Inkarnation sicherlich gar nicht aus. Und wenn du da durch bist, dann kannst du glücklich ohne einen Menschen leben und glücklich mit den Menschen, den du liebst, leben. Dann bist du in der Gleichmut. Dann bist du fast absichtslos. Das ist schon schön, wenn man jemanden hat. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Aber vielleicht kann dieses Beispiel so ein bisschen verdeutlichen, wie wir kranken an unseren Absichten. Wie wir durch unsere Wünsche, durch unsere Sehnsüchte zerfressen werden. Und wie viel daran liegt, dass wir nicht genug erfahren haben. Sind wir in den Mokassins unserer Nachbarn gegangen? Wissen wir. Leben ist in jeder Variationsbreite mit vielen Chancen und mit vielen Schwierigkeiten gesegnet. Ist es nicht ein wunderbarer Segen, so etwas aufbauen zu dürfen, wie hier? So ein Biotop mit all den Ideen, die man jemals für Gesundheit, Spiritualität oder solche Dinge gehabt hat. Und was glauben Sie, was eine Last damit verbunden ist? Einerseits beneide ich manchmal den Rüdiger und denke: Mein Gott, ist das schön. Ist das schön, so etwas machen zu dürfen? Andererseits denke ich mir manchmal: Gott sei Dank wohne ich in meiner 65 Quadratmeter Wohnung und habe meine Ruhe. Also, es ist alles gleich. Es ist viel mehr gleich, als Sie eigentlich denken. Wenn wir die Dinge erfahren haben, relativieren sie sich so schön. Das heißt nicht, dass sie dadurch schlecht werden. Na, wenn so die Dosen klingeln so: Hochzeit, der schönste Tag im Leben einer Frau. Fragen Sie die Frau, wie ist es 5 Jahre danach? Vielleicht dauert es gar nicht so lang. Ja, aber es heißt nicht, danach muss es hässlich sein. Es kann wunderbar sein. Aber Sie wissen, es ist ein unglaubliches Abenteuer, sich auf einen Menschen einzulassen. Er ist so anders als du. 2 Universen prallen aufeinander. Mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten und all dem. Das kongruent zu machen. Und die Kompromisse, die man schließen muss, wenn man in einer Beziehung lebt. Die Hälfte der eigenen Bedürfnisse freiwillig für die Beziehung aufgeben. Sonst muss man gar nicht mit Beziehung versuchen. In der Hoffnung, dass der andere auch die Hälfte seiner aufgibt. Für die Gemeinschaft. Schwierig. Und so ist es wunderbar, als Single zu leben. Da hat man die ganzen Probleme nicht. Und wunderbar, in einer Beziehung zu leben, die einen so reich macht mit dem anderen Menschen. Mit all den Problemen, die drin liegen. Gleichgültig. Aber fragen Sie einen Single, der sagt: Ich muss einen Menschen haben. Und fragen es manchmal auch die in Beziehung lebenden Menschen. Wenn dann: Mein Gott, hätte mal Freiheit von früher wieder. Deswegen sagt der Dalai Lama immer so nett, lächelnd dabei. Wenn die Leute ganz begeistert von etwas erzählen, wo sie jetzt rein müssen, volle Absicht. Herr, sagt er, das muss ganz genau untersucht werden. Und lächelt dazu, liebevoll. Ganz genau untersucht. Damit diese wunderschöne Relativität der Dinge entstehen kann, die uns entspannt sein lässt, die uns so dabei hilft, nicht gierig auf irgendetwas zu sein, weil es gar nichts gibt, was so wesentlich wäre, was nicht auch die Schattenseite hätte, die wir so gerne verdrängen. Also, spannendes Thema, Absichtslosigkeit. Und ein ganz wesentliches Kriterium unseres Themas hier, Meditation. Diese Absichtslosigkeit finden Sie auch im Tai Chi. Wenn nicht mehr Sie die Bewegung machen, und wenn Sie in einen Rhythmus hineinfinden, wo es Sie bewegt. Es bewegt mich. Es, Gott, ist es, was tanzt. Und er nimmt meinen Körper. Dahin könnten wir gelangen in Tai Chi. Und dazu brauchen wir einen schönen, leeren, vorurteilsfreien Raum und leeren Saal.